Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um den Weg zu einer bürgernahen Einkommensteuer und die Einblicke in den Bericht der gleichnamigen Expertenkommission. Stellen Sie sich vor, es naht das Ende der Abgabefrist der Steuererklärung und wie jedes Jahr sitzen Sie mit einem Stapel Belege, einem Laptop und jeder Menge Fragezeichen im Kopf am Schreibtisch. Obwohl Sie das Spiel schon seit Jahren mitmachen, bleibt das Gefühl, dass es immer komplizierter wird. Wäre es nicht einfacher, wenn all diese Informationen automatisch an das Finanzamt übermittelt würden und Sie sich um fast nichts mehr kümmern müssten? Genau an diesem Punkt setzt der Abschlussbericht der Expertenkommission Bürgernahe Einkommensteuer an. Die Kommission hat es sich zur Aufgabe gemacht, das deutsche Steuersystem zu vereinfachen und den Steuerprozess für Bürger weniger bürokratisch und nervenaufreibend zu gestalten. In einer Zeit, in der digitale Prozesse unser Leben ohnehin durchdringen, stellt sich die Frage, warum nicht auch die Steuererklärung radikal vereinfachen und digitalisieren? In dieser Episode werden wir genau diese und weitere Fragen beleuchten. Wir sprechen mit Professor Dr. Christoph Schmidt, um ein umfassendes Bild davon zu zeichnen, welche Chancen bestehen und welche Hürden noch zu überwinden sind. Christoph Schmidt ist im Januar 2022 zum Professor an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg berufen worden und lehrt dort aktuell auf dem Gebiet des Steuerverfahrensrechts. Er gründete im Jahr 2023 das Institut für digitale Transformation im Steuerrecht, kurz IDTSTR, an derselbigen Hochschule und leitet dieses seit Beginn des Monats März. Zudem ist er Vorstandsmitglied sowie Vorsitzender des Fachausschusses 1, Digitalisierbarkeit von Steuernormen, des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht e.V., kurz IDST. In seiner Forschung befasst er sich insbesondere mit interdisziplinären Fragestellungen, die an der Schnittstelle zwischen Verwaltungswissenschaft, Rechtswissenschaft und Informatik einzuordnen sind. Er ist regelmäßiger Autor wissenschaftlicher Publikationen, unter anderem auch für unsere Zeitschriften Der Betrieb und Rethinking Tax. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Schmidt.
Hallo und vielen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Welche Kernziele verfolgt die Expertenkommission Bürgernahe Einkommensteuer mit ihrem Abschlussbericht?
Ja, also wenn man sich den Bericht anschaut, der ist relativ umfassend, fast 200 Seiten. Und die Kommission hat sich unter anderem das ehrgeizige Ziel gesetzt, so wie es der Name ja auch schon vermuten lässt, die Einkommensteuer möglichst an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger auszugestalten oder sagen wir mal, das an alles näher anzuführen. Und problematisch ist es natürlich, aber das ist, denke ich, auch keine neue Erkenntnis für die Zuhörerschaft, dass gerade eben das Einkommensteuerrecht ja nicht nur komplex und kompliziert ist und gerade dadurch eben für viele Steuerbürgerinnen und Bürger auch schwer verständlich ist. Da schließen sich natürlich dann gleich wieder Fehler an und in der Regel ist es auch erforderlich, je nachdem, wie umfangreich und schwierig dann die eigene Steuererklärung ist, sich externe Hilfe durch Steuerberaterinnen und Steuerberater zu holen. Und da ist eben gerade der Ansatzpunkt, dass man sagt, wenn ich von einer bürgernahen Einkommensteuer gerade sprechen möchte, dass es darum geht, dass die Betroffenen jeweils die Pflichten eben besser verstehen und idealerweise denen auch eigenständig nachkommen können, ohne eine zusätzliche Beratung. Ja, also letztlich geht es darum, dass man wieder Herr oder Herrin seiner eigenen Steuererklärung wird und die auch selbstständig und ohne Hilfe eben grundsätzlich erstmal erstellen und dann auch ans Finanzamt abschicken kann. Und als abschließenden Gedanken vielleicht geht es letztlich darum, das Besteuerungsverfahren an sich zu vereinfachen, eben auch die Transparenz zu fördern und, da denke ich, werden wir auch noch näher drauf eingehen, die Bürokratie möglichst zu verringern. Und das wäre so der Input von der Kommission. Und meine Einschätzung ist dahingehend genau die gleiche. Also, dass es eben nicht nur wünschenswert, sondern aus meiner Sicht eben auch dringend notwendig ist. Wenn es um das Thema der Steuervereinfachung geht, ist ja so ein bisschen die Problematik. Ich beschäftige mich ja auch selbst, sei es als Steuerpflichtiger oder eben auch in meiner Forschung seit Jahren damit, dass es eigentlich eher immer noch komplizierter und noch schwieriger wird. Und eigentlich müsste man ja genau die Gegenrichtung einschlagen. Und das ist eben entsprechend der Ansatzpunkt. Problematisch, aber ich denke, das werden wir uns auch gleich noch ansehen. Es geht eben darum, man ist dann immer in so einem Spannungsverhältnis, dass man natürlich auf der einen Seite vereinfachen möchte, aber auf der anderen Seite, das sind wir ja so in Deutschland gewöhnt, diese Einzelfallgerechtigkeit, die muss ja auch irgendwie aufgelöst werden. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Gesamtvollzug und auf der anderen Seite Einzelfallgerechtigkeit. Wenn ich aber möglichst viel steuermindernd absetzen möchte, dann ist das Verfahren natürlich naturgemäß relativ komplex. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
Welche Vorschläge zur Vereinfachung des Einkommensteuerrechts wurden im Bericht besonders hervorgehoben?
Das ist eine gute Anschlussfrage natürlich. Und allgemein geht es ja nicht nur um die Bürgernähe, sondern damit einher geht ja auch die Vereinfachung. Und ein zentraler Gedanke oder auch ein Ansatzpunkt war eben, dass wir ein möglichst standardisiertes digitales Verfahren einsetzen, was auf moderne Technologien zurückgreift. Man muss natürlich bei aller Kritik eben auch erwähnen, dass mit Elster, also der Plattform, die wir aktuell und auch schon relativ lange nutzen, an sich schon ein guter Ansatzpunkt da ist. Ja, also wenn man sich so andere Verwaltungsbereiche anschaut, da ist es deutlich schlechter. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich da auch immer noch optimieren. Und ich denke mal, die Einkommensteuer ist für die Zuhörerschaft auch ein guter Ansatzpunkt, um es eben selbst nachzuvollziehen, wenn sie elektronisch ihre Steuererklärung machen. In den letzten Jahren sind ja immer mehr Daten dazugekommen, die auch schon elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Ja, aber die Kommission geht mit ihren Gedanken eben auch noch weiter, dass wir sagen, ich möchte vielleicht sogar eine vollautomatisierte Steuererklärung haben, wo ich dann gar nicht mehr aktiv eine Steuererklärung abgeben muss. Aber da denke ich, kommen wir dann auch noch dazu. Ein anderer Vorschlag war eben auch beim Stichwort der Unüberschaubarkeit, dass man vielleicht verschiedene Steuervergünstigungen, die man zugegebenermaßen wahrscheinlich auch über die Zeit so lieb gewonnen hat, ja, und auch verschiedene Freibeträge, das verkompliziert das natürlich auch alles, ja. Also Stichwort wieder Einzelfallgerechtigkeit, und da waren eben auch verschiedene Gedanken, das ein wenig, ja, sagen wir mal, abzuschmelzen, ja, dass man eben versucht, hier das Spannungsverhältnis aufzulösen. Und meine Einschätzung wiederum ist, dass die Maßnahmen, die sich die Kommission da erdacht hat oder eben auch zu Papier gebracht hat, wirklich sehr gut geeignet sind, um zum einen die Steuerbürgerinnen und Bürger, aber auch die Finanzverwaltung zu entlasten. Ja, und aus meiner Perspektive geht eben idealerweise so ein Bürokratieabbau auch mit einer zunehmenden Digitalisierung einher. Und wenn man dann eben berücksichtigt, wir möchten gerne was digitalisieren, darf man aber eben auch nicht vergessen, dass es noch einigen Menschen ja durchaus Schwierigkeiten bereitet mit diesen digitalen Diensten. Ja, also es hat jetzt nicht immer zwingend was mit dem Alter zu tun. Bedeutet also, ich kenne auch viele, die, sagen wir mal, in Rente sind oder in Pension, die digital aufgestellt sind mit Tablets und Sprachsteuerung und so weiter. Und im Gegensatz dazu gibt es auch viele Jugendliche, die eher sagen, so Technik ist nicht so meins. Ja, und egal ob jung oder alt, alle sollte und muss man eben entsprechend auch mitnehmen. Ja, und natürlich möchte, also ich habe mich selbst ja auch viel digitalisiert, aber man darf eben nicht vergessen, wenn ich jetzt an eine komplette Verpflichtung denke, dass alle eine Steuererklärung auf elektronischer Weise abgeben müssten, dann muss man eben auch schauen, dass man verschiedene Bevölkerungsschichten sozusagen nicht komplett damit abhängt. Ja, das wäre eben noch ganz wichtig.
Sie hatten es schon angesprochen, lassen Sie uns noch ein wenig ins Detail gehen. Wie steht die Kommission zu steuerlichen Sonderregelungen und Ausnahmetatbeständen?
Ja, das ist eben das, was sich so über die Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich sogar schon immer mehr in das Einkommensteuergesetz ja mit eingegeben hat. Da ist die Meinung doch durchaus kritisch, weil gerade diese vielen Sonderregelungen und Ausnahmen manchmal reichen ja nicht nur Ausnahmen, sondern dann gibt es auch noch Rückausnahmen und Rückrückausnahmen. Ja, dann weiß man schon gar nicht mehr, was ist denn jetzt Grundsatz, was ist Ausnahme, ja. Und da ist es natürlich, liegt sozusagen auf der Hand, dass die Expertenkommission da gesagt hat, da müssen wir mal rangehen. Das Problem ist ja auch aus meiner Sicht, dass, so wie es die Expertenkommission ja auch erkannt hat, Steuern, jetzt Achtung, Wortspiel, ja, damit möchte man ja auch steuern. Und diese Lenkungszwecke, ja, die verkomplizieren das eben gerade, ja, dass man sagt, eigentlich sind ja Steuern dazu da, um Aufkommen für die Haushalte zu generieren. Aber wenn ich dann zusätzlich noch mit diesen Lenkungsnormen vielleicht auch parallele Zwecke verfolge, dann ist das natürlich auf der einen Seite begrüßenswert, aber auf der anderen Seite eben macht es das Ganze wieder relativ undurchsichtig, ja, oder unüberschaubar. Und von daher müsste man eben schauen, das wäre dann auch so wieder meine Einschätzung, genau in die gleiche Richtung zu gehen, zu schauen, welche Regelungen sind denn wirklich notwendig und könnte man nicht vorhandene zumindest evaluieren, sozusagen auf den Prüfstand stellen und dann schauen, ob die nicht idealerweise ja wieder rausgenommen werden könnten. Ja, andererseits gibt es natürlich auch sozialpolitische Aspekte, die durchaus sinnvoll sind. Das heißt jetzt für Familien oder auch relativ aktuell der geförderte Wohnungsbau, zum Beispiel mit erhöhten Abschreibungen oder sowas. Ja, also ein pauschaler Abbau, also so ein Rundumschlag und alles weg, das würde natürlich auch zu entsprechenden sozialen Ungerechtigkeiten führen. Die möchte man natürlich dann aus Sicht der Verwaltung oder auch aus des Gesetzgebers natürlich nicht haben.
Welche Bedeutung messen die Experten der Digitalisierung für die Einkommensteuerreform bei?
Ja, also eingangs hatte ich ja schon erwähnt, der Bericht umfasst fast 200 Seiten und ein großes, also das größte, umfassendste Kapitel ist auch der Digitalisierung gewidmet. Und das greift eben auch so meinen Gedanken auf, den ich ja eben schon erwähnt hatte, im Sinne von Bürokratieabbau kann durchaus einhergehen oder sollte auch eben einhergehen mit der Digitalisierung. Ja. Man darf natürlich nicht einen schlechten, sagen wir mal, analogen Prozess digitalisieren. Ja. Dann habe ich immer noch einen schlechten Prozess, der jetzt nur digitalisiert ist. Also von daher wäre das schon sinnvoll, da die Regelungen zu überprüfen. Und so wie wir es ja im Besteuerungsverfahren jetzt auch schon kennen, werden viele Daten von dritter Seite, also sei es Krankenversicherung, Lohndaten, Spenden teilweise auch, ja. Grad der Behinderung, das wird ja alles schon gesammelt und das könnte man eben, so hat es ja die Kommission auch erkannt, noch sozusagen ausbauen, die Verpflichtungen und dann, dass die Steuerbürger möglichst alle Daten elektronisch zur Verfügung haben und dann nur noch bestätigen müssen, anstatt das alles selbst auszufüllen. Ja, also wie so eine Art, ist ja jetzt im Moment auch schon vorhanden, aber eben noch weiter ausgebaut, wie so eine Art Entscheidungsvorschlag zur Einkommensteuererklärung. Ja, und dann nickt man das eben noch ab. Was aber ganz wichtig ist, und das wäre dann eben auch wieder meine persönliche Einschätzung dazu, man darf nicht vergessen, auch das Probleme eben entstehen können bei der Datenübermittlung. Heißt also, ich muss immer noch gewährleisten, dass ich individuell etwas anpassen kann. Ja, also wenn man sich so das im internationalen Vergleich anschaut, sei es jetzt Spanien oder Österreich, da können wir, denke ich, gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, da hat man schon wirklich Entscheidungsvorschläge und wenn man denen dann nicht widerspricht, oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Norwegen ist es genauso, wenn ich denen dann nicht widerspreche, dann gilt das als abgegeben, die Erklärung. Ja, da muss man aus meiner Sicht relativ vorsichtig sein. So ein ähnliches Instrument haben wir ja aktuell auch schon mit dem qualifizierten Freitextfeld. Ja, dass man, wenn ich natürlich noch meine Steuererklärung selber erstelle, habe ich ja auch immer die Möglichkeit, da noch etwas anzugeben, wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht passenderweise vom Erklärungsvordruck erfasst ist. Ja, aber das ist wieder so die Problematik, die wir haben. Wir möchten viel automatisieren, idealerweise gar keine Steuererklärung aktiv mehr abgeben. Aber auf der anderen Seite muss eben auch immer noch gewährleistet sein, dass man seine individuellen Anpassungen vornehmen kann, weil einfach manche Fälle so komplex sind, die lassen sich nicht in eine Steuererklärung oder vorbelegte Daten sozusagen reinpressen.
Welche langfristigen Auswirkungen könnte die Umsetzung der Kommissionsvorschläge aus Ihrer Sicht haben?
Ja, also da muss man eben nicht nur, und das war ja auch eine Zielsetzung der Kommission, mit berücksichtigen, einmal die Inhalte, die sind natürlich wichtig und auch aus meiner Sicht richtig, aber es geht eben auch um die politische Umsetzbarkeit. Ja, also man nennt das ja auch immer so schön die Politik der kleinen Schritte. In der Vergangenheit waren ja auch viele teilweise akademisch geprägte große Reformansätze entwickelt worden, die dann aber, sagen wir mal, in der Schublade liegen geblieben sind. Ja, und das wollte man hier eben vermeiden. Also von daher denke ich mal, langfristig wäre ein wichtiger Aspekt, dass eine erhöhte Steuermoral damit einhergehen könnte. Also sagen wir es mal ein bisschen salopp formuliert, dass man nicht gleich schlechte Laune hat, wenn es ums Finanzamt geht. Ja. Und da denke ich mal, wenn man so ein positives Mindset hat, wenn es um die eigene Steuererklärung geht, weil das Ganze verständlicher und vielleicht auch als gerechter empfunden wird, dann würde das aus meiner Sicht schon die Bereitschaft von den Bürgerinnen und Bürgern steigern, um auch eine Steuerzahlung entsprechend zu leisten. Ja, das Problem ist ja, aktuell gebe ich ja Vorlesungen für die Studierenden im ersten Semester und denen erkläre ich zum Beispiel gerade, was eine Steuer ist. Und bei einer Steuer ist ja gerade ein wichtiges Tatbestandsmerkmal, dass es eine Leistung ohne konkrete Gegenleistung ist, ja. Und dann ist es ja naturgemäß, dass, wenn ich nichts dafür kriege, ich meine Belastung ja auch minimieren möchte. Ja, also von daher wäre das ein wichtiger Punkt. Dann mit der zunehmenden Digitalisierung, denke ich mal, auch eine Effizienzsteigerung war dadurch, dass man die Kapazitäten, die menschlichen oder sei es auch die maschinellen, einfach sinnvoller verteilen kann. Ja, das wäre auch noch wichtig. Kosteneinsparungen können damit natürlich auch einhergehen. Das aber problematisch aus meiner Sicht. Kurzfristig würde eine gut aufgestellte Digitalisierung und Infrastruktur natürlich viele Mittel verschlingen. Und das Problem an Haushaltspolitik ist ja auch oftmals, dass es relativ kurzfristig gedacht ist, ja. Und von daher würde sich das erst über die lange Zeit rechnen, ja. Also wenn ich jetzt wie bei der Abschreibung oder der AFA so Nutzungsdauern rechne, da, das müsste man eben auch noch mit berücksichtigen. Aber auf lange Frist hat man auf jeden Fall einen Benefit davon, vor allem wenn es um diese Steuerstreitigkeiten geht. Das denke ich mal, ist ja der Zuhörerschaft auch bekannt, wenn sie vielleicht selber schon mal Einspruch eingelegt haben. Das dauert relativ lange und noch länger unter Umständen, wenn sie vielleicht das Finanzamt auch noch verklagen wollen. Ja, also das wäre auch noch ganz wichtig. Und insgesamt denke ich, sind das aber wirklich gute Ansätze, die langfristig vielversprechend sind. Aber so wie immer bleibt es einfach mit Spannung abzuwarten, was dann tatsächlich auch umgesetzt wird im Rahmen der politischen Gegebenheiten. Bleibt es ja aktuell auch spannend. Wir wissen gar nicht so, was passiert denn da im Moment. Ja, aber auf jeden Fall denke ich, ist da eine gute Grundlage geschaffen. Details in der Umsetzung, denke ich, sind aber entscheidend dafür, ob es ein Erfolg wird oder nicht.
Lieber Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Ich danke auch und freue mich schon sicher auf das nächste Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Beiträge von Herrn Professor Schmidt und weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in den Fachzeitschriften der Betrieb und Rethinking Tax sowie in unserer Recherchedatenbank OLIT. Hier finden Sie auch den in der Betrieb erschienenen aktuellen dreiteiligen Beitrag von Herrn Professor Schmidt zur Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer. Wir hoffen, dass wir Ihnen dieses Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.